Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich glaube, das Grüß Gott passt heute ganz gut.
Auf jeden Fall passt das ganz gut, denn heute haben wir uns wieder einen ganz interessanten Gast eingeladen. Zu Gast ist heute Frau Dr. Sandra Bürklin und die darf ich ganz recht herzlich bei uns hier im Podcast begrüßen. Hallo Sandra.
Hallo Axel, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Bevor wir loslegen, würde ich gerne die Sandra euch mal vorstellen. Dr. Sandra Bürklin hat eine Praxis in Bad Aibling und beschäftigt sich dort mit traditioneller chinesischer Medizin. Sie ist Fachärztin für Neurologie, ist ausgebildet in Akupunktur, hat dort auch noch ein abgeschlossenes Bachelorstudium und beschäftigt sich schon seit mehr als 17 Jahren in Ausbildung und auch als Tätigkeit mit der traditionellen chinesischen Medizin. Und kombiniert vor allen Dingen die Schulmedizin und die traditionelle chinesische Medizin in ihren Behandlungen. In ihrer Praxis gibt es das Therapieangebot mit den Grundsäulen der traditionellen chinesischen Medizin, Akupunktur und auch die Ethik und hat somit ganz viele Behandlungsmöglichkeiten zur Therapie für chronische Erkrankungen, aber auch akute Erkrankungen. Weiterhin ist Frau Bürklin auch noch fortgebildet in vielen, vielen spezifischen Fortbildungen, zum Beispiel in Onkologie, Infektionskrankheiten und auch in der chinesischen Ernährungslehre. Das soll es für den Anfang mal gewesen sein. Nochmal herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist, Sandra. Wir freuen uns auf einen ganz spannenden Podcast mit dir und wir haben ganz, ganz viele Fragen. Und lass uns direkt mal einsteigen, so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind eigentlich so die Grundprinzipien der traditionellen chinesischen Medizin? Wie beispielsweise Yin und Yang, das hat vielleicht schon der ein oder andere mal gehört, oder auch die fünf Elemente. Nimm uns doch einfach mal mit.
Ja, sehr gerne. Danke für die ausführliche, wie soll ich sagen, Einleitung. Die traditionelle chinesische Medizin ist eins der ältesten Medizinsysteme der Welt, gibt es mittlerweile seit 3000 Jahren und wurde ursprünglich eigentlich entwickelt als ein Präventionssystem, nämlich um grundsätzlich mal die Krieger des Landes gesund und fit zu halten. Das war die eigentliche Idee. Und daraus hat sich dann entwickelt ein ganz groß umfassendes Medizinsystem, was wir heutzutage nicht nur zur Prävention einsetzen, sondern eben auch zur Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen. Fußen tut das Ganze, wie du schon gesagt hast, auf dem Prinzip von Yin und Yang. Das kennt wahrscheinlich jeder von diesem Symbol mit dem Weiß und dem Schwarz. Yin und Yang sind dabei die Gegensätze, die überall auftreten. Also das Einfachste natürlich Schwarz und Weiß, beziehungsweise Nacht und Tag, aber dann auch Frau und Mann. Und aus diesen Gegensätzen letzten Endes haben die Chinesen ein komplettes System entwickelt, wobei Yin und Yang nie alleine existieren können und in jedem höchsten Yang das Yin wieder beginnt. Und um das ganz plastisch zu machen, wenn wir zum Beispiel uns den Tagesverlauf anschauen, dann starten wir morgens um 6 mit Yin und Yang auf gleicher Ebene. Dann kommt das Yang, macht den Tag, macht die Sonne. Dann haben wir abends um 6 wieder beides gleich und am Abend geht es in die Nacht, ja. Aber es gibt keine Nacht ohne Tag und so gibt es auch im ganzen Leben nicht das eine ohne das andere. Und das ist die ganz grundsätzlich einfache Erklärung von Yin und Yang.
Oh, super, danke. Also damit können wir arbeiten. Also ich habe es auf jeden Fall verstanden. Das ist sehr gut. Super, vielen Dank. Jetzt, du hast es ja gesagt, es wurde entwickelt für eine Prävention, um auch die Krieger fit zu halten. Und wenn du jetzt an deine Praxis denkst, wie unterscheiden sich denn zum Beispiel jetzt so Diagnosemethoden oder so auch Behandlungsmethoden der traditionellen chinesischen Medizin von unserer westlichen Medizin?
Also die traditionelle chinesische Medizin kennt grundsätzlich mal eigentlich fünf Behandlungstechniken. Das bei uns am weitest verbreitetsten und bekanntest ist die Akupunktur. Das heißt, die Behandlung des Körpers mit Nadeln an definierten Akupunkturpunkten. Dann gibt es die Pharmakotherapie, also die Behandlung mit Arzneimitteln. Das von dir vorhin schon erwähnte, die erwähnte Ernährungsberatung im Sinne von, dass Nahrungsmittel als mild wirksame Arzneimittel eingesetzt werden. Und dann natürlich die Bewegungstherapie und eine spezielle Massagetherapie. Und alle diese Therapieformen haben aber die Idee, die physiologischen Zustände des Körpers, also die normalen Zustände des Körpers, zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Und das ist das eben auch dieser präventive Aspekt. Und wenn jetzt Patienten zu mir in die Praxis kommen zum Beispiel, dann schaue ich mir an, an welchen Stellen ist dieser physiologische, dieser normale Zustand aus den Fugen geraten, ist jetzt vielleicht krankhaft schon oder zumindest nicht mehr gut und versucht, den zurückzukriegen. Und eine der Grundideen ist, dass in unserem gesamten Körper eine quasi Energie fließt, die nennt sich Qi und die versorgt unseren gesamten Körper, unser gesamtes System einfach mit Energie. Und diese Form von Energie, die sollte im ganzen Körper immer gut laufen, alles gut versorgen und dann bleiben wir gesund. Und das geht eben an beide Stellen. Das geht zum einen, wenn ich mir einfach anschaue, was ist denn gerade vielleicht nicht gut? Ja, habe ich ein paar Nächte schlecht geschlafen? Habe ich viel Stress? Habe ich gerade vielleicht einfach, war ich viel draußen beim Skifahren, wie wir schon gesagt haben, kam viel Kälte von außen, muss ich jetzt einfach gucken, dass ich stark bleiben kann, ja, meine Abwehr stärken kann. Dann kann ich die TCM präventiv einsetzen oder eben auch schauen, was ist vielleicht schon über längere Zeit aus dem Ruder gelaufen und wo muss ich ein bisschen mehr dann doch einsetzen. Und das ist das, was in ärztlicher Hand meiner Meinung nach gehört und wo ich da noch gucken kann mit Akupunktur, mit Kräutertherapie, da wieder ein normales harmonisches Gleichgewicht zu kriegen.
Du hast gerade gesagt, diese Akupunkturpunkte und das Qi im Körper wiederherzustellen, das sind diese Meridiane, ne, die durch den Körper
Genau, die
laufen.
Leitbahn,
Vielleicht,
ja.
das hat vielleicht schon mal einer gehört, ne, so dass das durch den Körper so durchfließt.
Genau, und das ist so ein bisschen, man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Ich sage immer, wie so, wie eigentlich ein Fluss, ja. Also wenn ein Fluss gut und gerade fließt und genug Wasser hat, dann ist das ein ganz gemütliches Dahinfließen, wo aber auch alles am Ufer schön wachsen kann, alles gut versorgt wird, das Wasser klar ist und einfach alles im Reinen ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe zu wenig Wasser, weil es einfach zu heiß geworden ist, dann wird natürlich am Ufer nicht mehr alles gut versorgt und dann blüht nicht mehr alles, ja. Wenn ich sage, ich habe einen Fluss, aber der ist gestaut, wir hatten das hier bei den Hochwassern, ne, durch Erdrutsche und so weiter, dann habe ich eine Einengung des Flusses, dann habe ich zwei Schwierigkeiten. Auf der einen Seite staut sich natürlich alles nach hinten, das heißt, ich habe da einen riesen Überfluss, ja, was auch nicht gut ist. Und nach vorne raus habe ich natürlich ein zu wenig, ja, also da habe ich einen Mangel. Und das sind solche Sachen und wie so ein Fluss, der halt auch unterschiedliche kleine Nebenflüsse hat, die sich verbinden. So ist es eigentlich als großes Netz im Körper auch zu sehen. Und so kann ich dann immer wieder schauen, ah, an welchem Teil vom Fluss kann ich denn jetzt schauen, dass ich mehr Bewegung reinkriege, mehr Qi auf den Körper gesehen und an welchen Stellen muss ich vielleicht eher doch schon ein bisschen schauen, dass ich es vielleicht begrenze zum Beispiel.
Ja, super. Wir hatten ja gerade irgendwie so von der Prävention auch gesprochen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Gibt es denn irgendwelche spezifischen Krankheiten, wo du sagst, da wirkt die traditionelle chinesische Medizin am besten oder ist besonders wirksam?
Die Frage kann man jetzt zweigeteilt antworten. Die erste ist sozusagen die offizielle wissenschaftliche Antwort. Also wir haben mittlerweile in über 60 Leitlinien in Deutschland alleine, weltweit in über 200 medizinischen Leitlinien, also die uns Ärzten vorgeben, wie wir Patienten zu behandeln haben, Methoden der TCM schon aufgenommen, was einfach auch ganz klar zeigt, die TCM, vornehmlich auch die Akupunktur, wirkt bei sehr, sehr vielen Erkrankungen, zumindest zusätzlich, ja. Aus der eigenen Erfahrung heraus, jetzt durch Praxis, ich war lange auf der Intensiv und bin jetzt eben schon eine ganze Weile auch selbstständig, muss ich sagen, ist es eigentlich bei den allermeisten Erkrankungen so, dass eine Kombination beider Systeme für mich den meisten Sinn macht. Also, dass man sagt, okay, Man nimmt die Vorteile der klassischen Medizin, ja, die wir einfach haben, und ergänzt diese aber mit dem, was die TCM kann. Also so klassisches Beispiel, neurologisch Rückenschmerzen, ja. Im Übrigen eine auch der Diagnosen, die mittlerweile ganz safe sind und von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Rückenschmerzen ist für einen Neurologen relativ undankbar, wenn der Patient das hat, weil kommt, hat Schmerzen, hat im Zweifel Bewegungseinschränkungen. Dann kann ich eine Untersuchung machen, kann gucken, okay, ist irgendwas, was ich operieren kann. Wenn es nicht zu operieren ist, schwierig. Dann kriegt der Patient Tabletten, im Zweifel ein bisschen Krankengymnastik und das war's, ja. Und wenn das nach 2 Wochen nicht viel besser ist, bin ich genauso ratlos wie vorher, um ganz ehrlich zu sein, ja. Und das ist so ein Feld, da kann ich Akupunktur wahnsinnig gut verbinden und kann direkt sagen, hey, okay, wir haben keinen OP-würdigen Befund. Der Patient hat aber vielleicht nicht nur Schmerzen, sondern auch, weiß ich nicht, Sensibilitätsstörung oder. Und da verbinde ich beide Systeme. Ich würde nicht auf Schmerzmittel verzichten wollen, aber ich kann mit der Akupunktur viel schneller dahin kommen, dass ich wirklich gute Ergebnisse für den Patienten erreichen kann. Und das ist das, was ich so großartig an diesem System finde, dass ich einfach beides verbinden kann. Und ich nenne es immer so ein bisschen plakativ, das Beste aus zwei Welten für meine Patienten. Und ich glaube, dahin darf, Schrägstrich, muss die Idee der Therapie auch gehen. Weder das eine verteufeln und das andere in den Himmel loben und genauso andersrum auch nicht.
Ja, das glaube ich auch, dass es dahin gehen muss, dass es halt zu einer komplementären Medizin werden muss und nicht immer nur ein Fachgebiet, sondern man muss halt auch den Blick über den Tellerrand hinaus werfen halt, ne?
Ja, absolut.
Genau. Du hast gerade Beispiel Rücken, Jens, du bist gleich dran, aber jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar mit den Rückenschmerzen, ne? Wenn dir jetzt keine Diagnose für eine Operation vorliegt oder sowas, gibt es, also wie machst du das rein praktisch? Kannst du irgendwo schauen im Körper, ob der Qi irgendwo gestaut ist? Du hast es eben ja auch als Beispiel genannt, wenn ein Fluss gestaut ist durch irgendwelche Abrutschungen oder irgendwelche Berghänge, die abgerutscht sind, dann staut sich das. Kann man sowas im Körper auch irgendwie messen oder fühlst du das, wo der Qi gestört ist?
Also die traditionelle chinesische Medizin hat ein komplett anderes Anamnese, also eben sozusagen Erstuntersuchungssystem, ja. Also wir schauen zum einen natürlich auf das, was der Patient erstmal mitbringt, weil der erzählt mir ja, wie ist es passiert, was glaubt er, steckt dahinter und so weiter, ja. Dann untersuche ich den Patienten natürlich. Jetzt bin ich Neurologin, mache aber auch wirklich bei jedem meiner Patienten einen Neurostatus, und schaue aber da auch schon mal, wo hängt's, wo sind muskuläre Verspannungen. Ich kann unterschiedliche Akupunkturpunkte schon mal abtasten. Sind die schmerzhaft, sind die nicht schmerzhaft, ja? In der Anamnese frage ich auch ganz anders. Bessert sich das durch Bewegung? Bessert sich das durch Wärme? Was tut Ihnen gut? Was vermeiden Sie automatisch so? Und dann schaue ich mir aus TCM-Sicht immer auch die Zunge und den Puls noch an, weil die Idee ist, dass sich dort alle 5 Organsysteme einfach auch spiegeln und dann sehe ich dort Veränderungen, wo ich mir denken kann, ah ja gut, im Organsystem Leber ist es jetzt zum Beispiel gestaut und dann kann ich nochmal konkreter fragen. Und so setze ich die Anamnese zusammen, also oder die Untersuchung, die Erstuntersuchung aus Anamnese, Untersuchung Zunge und Puls. Und dann kriege ich halt schon eine sehr gute Ahnung, in welchen Bereichen staut sich's, was kann ich tun, wie muss ich vielleicht Nadeln setzen oder wie kann ich auch Kräuter einsetzen.
Ah, super interessant. Ja, gut, Jens, du wolltest gerade reingrätschen.
Ja, ich bin der absolute Fachmann in TCM. Mich würde mal interessieren, wie sehen denn heutzutage die Chinesen das selber? Also wie wird TCM in China selbst gelebt? Weil es sind ja sehr viele Therapeuten, Ärzte, die auch nach China rüberfahren und sich dort auch jahrelang ausbilden lassen. Wie ist in China so der aktuelle Status? Hat da auch so die klassische, ich sag mal, amerikanisierte Schulmedizin dort massivst Einzug gehalten? Oder ist immer noch dieser Grundgedanke der Prävention, den wir ja, Axel, ne, in vielen, vielen Episoden auch schon gelebt haben und leben jeden Tag, wie wird der in China selbst gelebt?
Das hat sich über die letzten, sagen wir mal, 2, 3 Jahrzehnte schon ein ganzes Stück verändert. Was immer noch vorhanden ist, aber leider weniger wird, ist das sozusagen Basiswissen der Menschen, wie sie ihre Gesundheit erhalten können, ne? Also über eben präventive Maßnahmen, Bewegungstherapien, Ernährung und so weiter. Das wird leider immer weniger. Ich versuche das ja selber sehr zu pushen, ne? Weil ich einfach denke, es gibt so viel, was wir wissen sollten einfach, ja. Und in den Kliniken ist es so, dass natürlich aus deren Sicht die westliche Medizin immer mehr Einzug auch hält, ja. Aber an ganz, ganz vielen Stellen tatsächlich die TCM führend noch ist, ja, oder zumindest mitführend und viele Kliniken beides anbieten. Also man wird fast keine Klinik finden, die wirklich nur eins anbietet, außer im Dorf, so eher TCM-Kliniken, wo sie sich's einfach nicht leisten können, ja. Aber in den großen Städten ist es immer eine Kombination aus westlicher Medizin und eben TCM. Und an ganz vielen Stellen macht das auch wahnsinnig viel Sinn. Und für mich zum Beispiel ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, wie stark die TCM auch ist, war tatsächlich Corona. Also China hatte ja bekanntermaßen ungefähr ein halbes Jahr vor uns diese große Welle. Ja. Und die sind mit den normalen westlichen Methoden tatsächlich nicht mehr zurechtgekommen. Die haben das nicht gut in den Griff gekriegt. Und die haben dann nach ungefähr 3, 3,5 Monaten beschlossen, dass sie die TCM-Ärzte jetzt in die Kliniken beordern, damit die Patienten alle mit TCM mitbehandelt werden, ja, und auch das Personal behandelt wird präventiv, dass die sich gar nicht so anstecken. Also China hat einfach viel mehr Erfahrung in Pandemie-Management als wir und die haben sehr, sehr schnell auch verstanden, dass sie ihr Personal auch schützen müssen, ja, und nicht nur mit Masken, sondern auch deren Immunsystem stärken und. Und deswegen wurden die TCM-Ärzte tatsächlich reinbeordert, ja, und danach hat es begonnen, dass man das Ganze in den Griff gekriegt hat. Und das fand ich sehr, sehr bezeichnend und die Pandemie hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel erstmalig in der gesamten Geschichte jemals ein chinesische Rezeptur eine Studienzulassung bei der FDA in den USA bekommen hat, weil man einfach gemerkt hat, dass diese TCM-Rezeptur so hervorragend bei Corona-Erkrankungen wirkt, dass man gesagt hat, okay, da können wir jetzt die Augen nicht mehr vor verschließen. Und das sind so ein paar Sachen, wo ich denke, das ist eben genau das auch in China, wo die Reise hingehen sollte, ne? Dass man es verbindet und nicht eins in den Himmel lobt und das andere abwertet.
Und jetzt kommen wir mal ein bisschen, also super interessante Sachen, die du gerade ansprichst, weil das sind auch immer unsere Themen von Jens und mir. Wir haben uns zwar ganz viel mit der Pandemie auch beschäftigt. Woran meinst du denn, dass es liegt, zum Beispiel, dass wir hier in der westlichen Welt oder auch speziell in Deutschland vielleicht immer noch so ein bisschen skeptisch dem gegenüber sind und das noch nicht so, sagen wir mal, in das Mindset der Bevölkerung aufgenommen wird, dass wir die beiden Sachen zu verbinden.
Schwierige Frage. Also, das eine ist, glaube ich, tatsächlich die Unwissenheit der Leute. Also, ich glaube, an vielen Stellen ist es gar nicht so, dass sie das ablehnen, sondern dass sie einfach gar nicht wissen, dass so viel möglich ist und dass natürlich auch in unserer heutigen Zeit Prävention noch bei weitem nicht den Stellenwert hat, den es haben könnte, ja, im gesellschaftlichen Ansehen, in der Kassenbezahlung und, und. Genau, also das ist so ein bisschen dieses Wissen sozusagen ist noch gar nicht so da. Das ist ja auch das, weswegen wir oder also warum ich dieses Online-Unternehmen gemacht habe, weil ich dachte, das muss in die Welt. Also ich glaube, das ist das Erste. Die zweite Frage, warum ist das Wissen noch nicht in der Welt, glaube ich, kann man zweigeteilt beantworten. Das eine ist, dass von Kollegenseite schon immer noch viel, ich will nicht sagen Widerstand, aber zumindest Zögern da ist, ja, und viel argumentiert wird mit der vermeintlich fehlenden Wissenschaftlichkeit, was einfach de facto nicht mehr stimmt, ja. Also wir können mittlerweile nachweisen, seit 15 Jahren, was TCM sogar im Gehirn auslöst, ja. Also das ist ein Argument, was einfach absolut nicht zählt, was aber in vielen Köpfen einfach noch da ist und die sind auf dem Stand vor 25 Jahren stehen geblieben und jetzt zu ignorant. Das ist so das eine, denke ich. Den Vorwurf dürfen sich auch manche Kollegen gefallen lassen, denn da also kann man wirklich sehr, sehr gut auch diskutieren. Und das andere ist, dass auch bei Kollegen gar nicht oft klar ist, was genau die TCM kann und sie sich deswegen auch gar nicht trauen, das zu empfehlen. Also das erlebe ich auch ganz oft in Gesprächen, dass ich einfach merke, okay, aber also wie soll das Wissen an die Menschen kommen, ja? Und das Dritte ist so ganz ganz davon ab, die TCM hat leider noch nicht, ja, hat leider noch nicht diesen Sprung geschafft, auch so ein bisschen Lifestyle-mäßig zu werden, ja, und so ein bisschen dieses ganze Longevity-Thema, was wir jetzt ja auf allen Kanälen im Moment komplett durchgespielt sehen. Das ist TCM in reinst Form. Also TCM hat vor 3000 Jahren eine Pflege des langen Lebens rausgegeben. Ja, so. Das ist ein ganzes Buch. Und da steht alles drin, was wir heutzutage in Studien mühsamst nachweisen. Ja, also, und diesen Sprung ins Coole, ins, ja, hey, das macht man jetzt so. Longevity ist toll, wollen wir alle. Ja, den hat die TCM leider noch nicht geschafft. Also deswegen, lange Antwort auf eine vermeintlich kurze Frage, weil ich denke, dass das Problem vielschichtig ist.
Ja, das ist es wohl. Lass uns wieder mal ein bisschen zur Praxis zurückkommen und vielleicht auch ein bisschen Werbung natürlich für die TCM machen.
Ja, unbedingt.
Auf jeden Fall, natürlich. Wo meinst du denn, könnte so die westliche Medizin und auch die TCM so Hand in Hand gehen, dass das, wie gesagt, das eine machen, ohne das andere zu lassen? Also wie können wir die beiden auch gerade in der Prävention vielleicht so verbinden, dass es für alle einen Benefit gibt?
Also bei den Krankheitsbildern bei ganz, ganz, ganz vielen, ja. Also um mal so ein paar große Themen zu spielen: Onkologie, Kinderwunschbehandlung, Innere riesig, Orthopädie riesig, Kinder, ja, ganz viel. Also das sind einfach Baustellen, Endometriose gynäkologisch, ja, Menopause, riesiges Thema, überall ausgespielt mittlerweile. TCM kann das, ja. Da denke ich, da dürften wir wirklich beides zusammenschmeißen, damit es dem Patienten einfach wirklich besser geht. Und das andere ist, im präventiven Bereich braucht es unbedingt ein Umdenken dahingehend, dass ich einen Arzt auch konsultieren kann, wenn ich noch nicht zusammengebrochen bin. Ja? Und das ist was, also klassisch in China wurden Ärzte bezahlt, solange ich gesund geblieben bin. Und das ist sowas, mit dem ich immer so gerne rausgehe, weil das ist einfach so, wenn wir dahin kommen würden, dass die Leute einen Arzt nicht zur Behandlung von Krankheiten ausschließlich sehen, sondern als Arzt, der mir ermöglicht, gesund zu bleiben, dann haben wir ganz viel gewonnen. Und dafür braucht es aber ein Bewusstsein, dass es ganz viele Dinge gibt, mit denen es den Menschen nicht gut geht, für die es aber zum Glück noch kein, weiß nicht, Laborbefund gibt, MRT oder sonst was, ja. Also diese klassischen, ich schlafe nicht gut, ich habe ein bisschen Magenschmerzen, ich habe Kopfweh, ich bin gestresst, psychische Erkrankung und. Also da ist ganz viel. Und die Patienten können, müssen, dürfen, sollten da auch in eine Eigenverantwortung kommen und wirklich sagen, hey, wenn ich mich mit dem Thema befasse, wenn ich mich mit TCM beschäftige, und zwar jetzt, ich meine nicht ein Studium, sondern ganz basismäßig, ja, was sind gute Lebensmittel für mich? Was macht Bewegung mit mir? Wieso ist Schlaf wichtig? Dann bin ich in der Lage, meine Gesundheit selber zu stärken und zu erhalten. Und das ist doch ehrlicherweise das größte Geschenk, was wir alle so mitnehmen dürfen, meiner Meinung nach.
Aber du hast es gerade so schön gesagt, wurden bezahlt. Werden sie das heute auch immer noch?
Nein.
Darauf wollte ich hinaus. Das Thema der Ökonomisierung in der Medizin hat natürlich auch in China Einzug gehalten, ne? Und
Absolut.
überall auf der Welt greifen letztendlich die gleichen Mechanismen. Also ist ein Geschäft mit der Krankheit geworden. Du hast das ja auch bei LinkedIn immer hier und da mal ein bisschen kritisiert. Ich denke, das auch zu Recht. Die Frage ist, was ist die Alternative? Zurück zum Menschen, zurück zum Patienten, zurück zu dem ganzen
Umdenken.
Menschen. Ja, und ein Umdenken, was auch in Teilen der Bevölkerung auch tatsächlich stattfindet. Aber eben leider nur
Genau.
in Teilen der Bevölkerung. Sagen wir
Naja,
bestimmte
aber immerhin in
Gesellschaftsschichten, Milieus,
Teilen, ne?
die sich mit Gesundheit beschäftigen, und dem nicht krank werden, ja, die mit 80 oder Axel ist das beste Beispiel, der ja noch mit 120 einen Marathon laufen will.
Sehr gut.
Ja, ich würde sagen, das Thema hat bestimmte Schichten erreicht, aber natürlich ganz große Schichten überhaupt gar keinen Zugang, wo es vielleicht auch so ein bisschen am Thema Bildung fehlt, etc. Die Frage ist ja, wie können wir das in diese Bereiche transportieren?
Indem wir es einfach machen, indem wir es einfach machen, runterbrechen auf Dinge, die in einem normalen Alltag umsetzbar sind. Ja, also weil ich meine natürlich, wenn mir jetzt jemand erzählt, ja, ich habe mega Stress und Kinder und Arbeit und hin und her, ja, so der ganz normale Struggle, in dem wir alle hängen, und dann sagt mir jemand, ja, das funktioniert super, du machst morgens 2 Stunden Morgenroutine und machst eine halbe Stunde Journaling und eine Stunde Yoga und dann trinkst einen Tee und so, dann denke ich mir, ja, ganz wunderbar. Ich muss mit 3 Kindern um 10 nach 7 im Auto sitzen. Wann zur Hölle soll ich aufstehen, dass ich 2 Stunden Morgenroutine mache? Ja? Das funktioniert nicht. Und nee, aber ist doch so, weißt du? Also ich meine, glaubst du, meine Kinder machen sich selber fertig oder was? Nein, tun sie nicht. Und selbst dann müsste ich um 4 aufstehen. So, solange wir solche Ratschläge geben, kann das einfach nur ein Teil der Bevölkerung umsetzen, nämlich die, die die Zeit haben, sich das in der Früh also wirklich einzurichten. Ja? Das heißt, ich brauche ganz pragmatisch, ja, Anleitungen zu, wie geht's? Nein, du musst nicht eine Stunde Morgenroutine machen. Wenn du willst, mach das. Nein, du musst nicht Ernährungswissenschaften studieren. Du musst dich damit auseinandersetzen. Was sind schnelle Gerichte, die gut schmecken, Jahreszeit angepasst, die funktionieren? Und auf so ein Niveau, glaube ich, sollten wir es runterbrechen, damit die Menschen wirklich sagen können, hey, okay, ich weiß, wie es geht, ja. Einer meiner Klassiker vermittle ich in allen Masterclasses-Programmen, wie auch immer, immer wieder, warm frühstücken. Ja, da stehen die meisten da und denken so, was? Ja, wenn man das mal 4 Wochen gemacht hat, man merkt, wie viel mehr Energie man hat, man merkt, wie viel besser es einem geht. Solche easy-peasy Sachen brauchen die Menschen, denn ich kann nicht von jedem erwarten, dass er sich so intensiv mit Gesundheit beschäftigt wie wir. Aber ich würde mir wünschen, ja, dass es den Leuten zumindest wert ist, über ihren Alltag nachzudenken und wirklich zu überlegen, wenn ich mir 2,5 Stunden die Woche nehme, ja, dann sind es 20 Minuten am Tag. In diesen 20 Minuten verändere ich irgendwas. Und das wäre das, wo ich glaube oder wo ich der Überzeugung bin, dass wir hinkommen, dass wir es runterholen von einer riesigen, komplizierten Medizinwelt. Dafür sind wir Ärzte zuständig. Ja, sollten wir auch bleiben. So, mag nicht, dass Patienten anfangen, sich selber zu akupunktieren, ja. Aber dass wir diese Präventionsaspekte so klar, pragmatisch, authentisch, lebensnah weitergeben, dass die Menschen wirklich denken, ja, okay, das schaffe ich. Also ein warmes Frühstück schaffe ich. So, ja? Und da anfangen.
Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, wir haben ja auch in der letzten Episode mit einer Hausärztin darüber diskutiert, ist, und du hast es wahrscheinlich auch, du hast bestimmte Forderungen auch an die Politik, wie müsste sich bei uns einiges ändern, damit du beispielsweise mehr Zeit hast für den einzelnen Patienten, dass du dich intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen kannst, das in die Köpfe der Leute zu bringen. Die sprechende Medizin, die kein Geld verdient in der Medizin,
Ja.
in der Praxis. Wie wäre denn für dich so das ideale Gesundheitswesen? Oder vielleicht machen wir es nicht ganz so groß. Was wären so für
Ich
dich die ersten?
wollte
Ja, wie wären so die ersten Schritte? Weil wir bekommen ja jetzt in Kürze auch einen neuen Gesundheitsminister und mal schauen, wer es wird. Aber was hättest du an denen für Forderungen?
sagen. Ich bin ehrlicherweise kein besonders politischer Mensch. Deswegen gehen meine Forderungen eher von mir aus Sicht der Ärztin raus, ja, als aus irgendwie politischer Sicht. Was ich denke, was wir brauchen, und das hat ja leider jetzt nicht funktioniert, ist eine Überarbeitung der Gebührenordnung für Ärzte. Ja, und zwar in einem Maß, dass Ärzte, also ich selber habe ja keinen Kassensitz aus genannten Gründen, aber dass Ärzte überhaupt mal wieder in die Lage kommen, Patienten adäquat zu untersuchen, mit Patienten zu reden und es trotzdem auch angemessen vergütet wird, ja. Denn das ist im Moment das Hauptproblem. Wir sehen im europaweiten Vergleich, dass deutsche Ärzte im Durchschnitt ungefähr zum Beispiel 3 bis 4 Mal so viel Patienten sehen wie in Skandinavien. Ja, Das heißt, für die Ärzte ist das eine Wahnsinnsbelastung. Gleichzeitig aber wird die Zeit pro Patientkontakt um fast das Gleiche eingeschränkt. Ja, das heißt, wir sehen zwar mehr Patienten und es macht alle fertig, aber nicht effektiver. Ja, und das ist sowas, wo man auch mal anfangen könnte zu überlegen, ob es nicht mehr oder anfangen müsste, ob es nicht mehr Sinn macht, dass ich zum Beispiel eine halbe Stunde für eine Neuaufnahme einfach habe in meiner Praxis, damit ich wirklich Zeit habe, den Patienten kennenzulernen, seine Themen abzuarbeiten, zu gucken, was passt. Und nicht wie in mancher Facharztpraxis, in mancher Hausarztpraxis. Im Übrigen, ich ziehe meinen Hut vor jedem Kollegen, der das heutzutage noch macht. Ich finde das einen Wahnsinn, was da geleistet wird. Ja, also unvorstellbar. Viele machen sich da wirklich gar kein Bild. Aber dass man tatsächlich mal Zeit hat. Also ich glaube, unser Mindset darf sich dahingehend ändern und das hoffe ich auch von der Politik, dass Prävention einen hohen Wert bekommt und dass Ärzte Zeit bekommen, sich mit ihren Patienten zu beschäftigen und das finanziell gewürdigt wird. Also ich glaube, das ist der wichtigste Punkt meines Erachtens, weil medizinische Systeme, Untersuchungen, das nächste MRT, das wird alles gezahlt. Das ist überhaupt nicht das Ding. Ja? Was nicht gezahlt wird, ist die Qualifikation und die Zeit der Ärzte, oder sagen wir mal so, nicht in meinen Augen einen adäquaten Maß.
Ja, das stimmt wohl. Das haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle diskutiert und da sollte der Weg hingehen. Aber auch dahin, du hast es eben gesagt, dass wir einfach zu viele Patienten haben und wir müssen, glaube ich, auch ein Stück weit mehr Verantwortung an die Patienten geben. Du hast es gerade gesagt, also einfache Rezepte in Anführungszeichen, einfache Rezepte, wie zum Beispiel so warmes Essen, dass es halt einfach auch nicht mehr zu so einem Stau in den Arztpraxen kommt, weil ich glaube, wir haben einfach zu viele Patienten und wie gesagt, wir hatten es mit einer Ärztin diskutiert, da kommen auch Leute wegen jedes kleinsten Schnupfens dahin und macht die Praxis natürlich dadurch auch voll, ne?
Absolut. Und das ist eben das, also dem Patienten auch ein Stück weit Verantwortung zurückgeben, ne? Beziehungsweise sie motivieren auch, dass sie ja selber in der Lage sind, ihre Gesundheit zu erhalten und man das aber dann auch ein Stück weit gerne wünscht oder fordert, dass sie das auch machen, ja? Dass sie da auch ein Stück weit um sich kümmern. Das finde ich ist schon ein wichtiger Ansatz.
Auf jeden Fall. Aber jetzt lass uns nochmal zurück zur TCM kommen, denn ich habe noch ein paar Fragen.
Ja.
Und zwar, du hast ganz am Anfang ja auch gesagt, wie bei dir so eine Untersuchung und so eine Anamnese stattfindet. Und was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denke ich mal, auch interessiert, wie mich auch, denn du hast gesagt, du nimmst auch immer die Zungen- und auch die Pulsdiagnostik mit. Kannst du uns einfach mal mitnehmen, wie sowas abläuft, wie so eine erste Untersuchung oder so eine Anamnese gerade Zungen und Puls stattfindet?
Also bei der Zunge, ich persönlich mache das nicht mehr bei jedem Patienten, weil ich mich spezialisiert habe in eine andere Richtung. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Idee ist, dass sich auf der Zunge alle Organsysteme des Körpers widerspiegeln. An unterschiedlichen Stellen der Zunge, also am Rand ist zum Beispiel das Organsystem Leber, vorne an der Zungenspitze ist das Organsystem Herz. Und dann kann ich mir anschauen, wie sind diese Bereiche. Zum einen strukturell sind die groß, sind die klein, sind die schmal, haben die Zahneindrücke, welche Verfärbung und so weiter. Genauso mit dem Belag und der Zungenbeweglichkeit. Und daraus kriege ich dann schon eine ganz gute Ahnung, wohin die Reise geht. Weil es gibt wahnsinnig unterschiedliche Zungen. Das kann auch jeder von den Zuhörern mal so ein bisschen beobachten. Einfach mal wirklich über eine Zeit morgens im Spiegel die zu eigene Zunge anschauen. Das verändert sich im Laufe der Woche wahnsinnig. Ja, da sieht man es echt. Und ähnliches beim Puls. Also beim Puls ist es so, dass es nicht darum geht, ist der schnell, langsam, rhythmisch, arrhythmisch, das auch. Aber vor allem wird an jedem Arm an drei Stellen auch jeweils ein Organsystem getastet. Da gibt es oberflächlich, mittig und tief und dann taste ich die Qualität des Pulses. Das hört sich ein bisschen komplex an, ist meiner Meinung nach auch das Komplexeste an der TCM. Funktioniert aber, wenn man mal ein paar 10.000 Pulse getastet hat, gar nicht so verkehrt. Genau, ist aber ist schwierig. Ja, genau.
Ja, glaube ich, ist aber wahrscheinlich auch dann in der Diagnostik her, wenn du schon so viel Erfahrung hast, also über Zehntausende von Pulsen schon getastet hast, ist dann wahrscheinlich aber auch ganz, ganz, ganz hohe Trefferquote, auch
Ja.
ohne dass man halt jetzt irgendwelche wahnsinnigen technischen Hilfsmitteln hat, ne?
Genau. Und das ist halt das Praktische, ne? Das ist grundsätzlich das Praktische
Ja,
an der
klar.
TCM, weil du hast ja auch deine Hände immer dabei. Also ich habe auch ganz oft schon, keine Ahnung, an der Skipiste oder in den Bergen oder im Schwimmbad oder sonst was, irgendwelche Freunde irgendwie mal kurz behandelt, weil die sich wehgetan haben oder sonst irgendwie verletzt haben. Das geht halt echt gut damit. Und du brauchst nicht immer irgendeine Spritze, irgendeinen, was weiß ich, ja. Geht gut. Und Patienten kann man, das ist auch wieder so eine Frage zur Prävention zum Beispiel, denen kann man auch ganz einfach und schnell und gut beibringen, welche Akupressurpunkte sie zum Beispiel nutzen können, ja. Wenn sie immer wieder Schnupfen haben, was kann ich denn da tun? Und das hilft richtig gut auch.
Super. Du hast eben auch noch mal Kräuter erwähnt. Wir haben auch hier immer mal wieder das Thema auch so Naturheilverfahren. Wie sieht's bei Kräutern aus? Was gibt's da? Sind das Salben? Ist das ein Tee? Sind das Tinkturen, die auf die Haut aufgetragen werden? Oder was ist da gerade bei den Kräutern?
Also es gibt alles davon. Der Hauptaspekt sind sogenannte Dekokte. Das sind also stark ausgekochte Tees. Das macht ungefähr 80% der TCM im ärztlichen Bereich aus. Und die werden eben zusammengesetzt aus Pflanzenbestandteilen, Wurzeln, Mineralien, wie auch immer. Die werden aber ärztlich verschrieben, also das ist auch richtig und wichtig. Und dann gibt es natürlich Salben, Tinkturen, wie auch immer, auf Basis von TCM-Kräutern. Und dann gibt es den ganzen Bereich zum Beispiel von Tees oder Kraftsuppenzusätzen oder so, die nicht ärztlich verschrieben sein müssen, ja, die Patienten auch in der Apotheke kaufen können, in ihrem Garten züchten können, wie auch immer. Und sich damit schon anfangen können, was Gutes zu tun. Das ist aber eher alles im Bereich der Ernährungsberatung. Die reine Therapie mit Arzneimitteln, dafür braucht man dann auch wirklich eine TCM-Ausbildung. Da muss man sich auch gut auskennen und gerade an so Stellen wie Onkologie, Kinderwunschbehandlung oder sonstiges braucht man auch fundiertes Wissen in beiden Bereichen, dass man das gezielt einsetzen kann und dass sich das nicht irgendwie kontraindiziert.
Du lass uns doch einmal so auf diese wissenschaftlichen Grundlagen und auch wissenschaftliche Perspektiven gehen. Du hast gesagt, natürlich, es gibt ganz, ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen und es ist jetzt auch bei uns in der westlichen Medizin angekommen. Gibt es aus deiner Sicht denn irgendwo was gerade so ganz spannend ist, wo es so ganz innovative Forschungsprojekte gibt. Weißt du da was? Gibt es da was, wo gezielt an TCM geforscht wird?
Gibt es ganz, ganz viel. Und Deutschland ist da zum Glück auch relativ weit vorne. Was für mich jetzt im Moment eine der spannendsten Sachen ist, ist, dass sowohl Hamburg als auch, also das UKE in Hamburg als auch die Charité in Berlin gerade ganz tolle Ergebnisse veröffentlicht haben zur Behandlung von Polyneuropathie mit Akupunktur, also einer Erkrankung der Nerven, die sehr, sehr häufig als Begleiterscheinung von zum Beispiel Zuckerkrankheit auftritt und neurologisch schlecht bis gar nicht behandelt werden kann. Die Ergebnisse sind wirklich, wirklich großartig. Es gibt erste Krankenkassen, die Behandlung damit empfehlen, leider nicht bezahlen, aber schon mal empfehlen, ja. Immerhin, das ist ja schon mal ein Schritt. Und gleiches gilt für meiner Meinung nach auch große Bereiche, zum Beispiel Kinderwunsch. Da gibt es auch mittlerweile wirklich viele Studien, die ganz klar auch aufzeigen, dass eine Behandlung begleiten mit TCM sowohl der Frauen als auch der Männer, weil auch Männer werden ja leider zunehmend zum Problem in der Kinderwunschbehandlung, ja, dass das wirklich deutlich bessere Ergebnisse macht und dass auch die Baby-Take-Home-Rate, das ist ja im Endeffekt das, was man möchte, in manchen Studien tatsächlich doppelt so hoch ist. Ja, und das sind einfach Sachen, da denke ich mir, dass wenn das Wissen da ist, ja, unbedingt nutzen. Genauso gynäkologisch Endometriose zum Beispiel ist auch so ein Ding, wo wir klassisch wenig Optionen haben, wo sehr viel geforscht wird. TCM funktioniert da auch super gut. Also warum nicht an solchen Stellen die Wissenschaftlichkeit, die schon da ist, auch so ernst nehmen, wie sie da ist und anfangen. Das, was ich hart kritisiere, sehr schade finde, ist, dass es nach wie vor nur zwei Diagnosen gibt, die von den gesetzlichen Krankenkassen überhaupt übernommen werden. Und das ist einmal chronische Rückenschmerzen und chronische Kniebeschmerzen, also Arthrose. Und auch das nur bei Ärzten, die eine Kassenpraxis haben. Und dann darf man auch mal sagen, für 20,40 €. Also da kann ich mir dann auch überlegen, wie viel Möglichkeit für eine individuelle Beratung und Ansicht einfach so ein Arzt dann bei so einer Entlohnung auch hat. Eben nochmal, also grundsätzlich aufgenommen, bei über 60 Erkrankungen, auch onkologische Patienten profitieren wahnsinnig von einer zusätzlichen Behandlung mit TCM. Ich sage zusätzlich, nicht anstelle, sondern zusätzlich. Aber gerade bei den ganzen Nebenwirkungen, ja, Schlafstörungen, Angst, Müdigkeit, Haarausfall, Übelkeit, funktioniert Bombe. Also warum nicht unseren Patienten anbieten, Methoden zu nutzen, die keine Nebenwirkungen haben und damit zum Beispiel auch den Gebrauch von Medikamenten reduzieren zu können. Das ist einfach was, was wirklich funktioniert. Und da würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass da mehr Offenheit kommt.
Auf jeden Fall. Jetzt noch mal zu deiner Praxis. Du sagst gerade, es gibt nur zwei Diagnosen, die quasi von den Kassen bezahlt werden. Wie verhält sich das bei dir in der Praxis?
Ich
Gibt's
habe
da irgendwie.
keinen Kassensitz. Ich,
Nein, nein, aber auch in
genau.
deiner privatärztlichen Praxis. Also wo sind da so die Schwerpunkte oder sind da Menschen, die mit bestimmten Beschwerden zu dir hinkommen oder ist das einfach querbeet quasi mit allem?
Also mittlerweile ist das sehr viel alles. Am Anfang war es viel Neurologie. Jetzt bin ich aber schon 5 Jahre rein nur mit der Praxis selbstständig und natürlich kommen die Patienten, weiß nicht, initial mit Rückenschmerzen und dann merken sie, hey, das funktioniert, dann kommen sie, um gesund zu bleiben, dann kommen sie vielleicht irgendwann mit einem Kinderwunschthema, dann spricht sich's rum und so weiter. Also für viele ist es eher so ein bisschen gar nicht Schwerpunkt Neuro, sondern so ein bisschen allgemein. Ich bin keine Allgemeinärztin, aber vom Setting her. So, und das andere ist auch, dass wir zumindest hier bei uns im Raum tatsächlich auch das Phänomen des aussterbenden Hausarztes haben, ja, und viele Patienten zum Beispiel gar keinen Hausarzt mehr haben und dann eben auch zu mir in die Praxis kommen und einfach sagen, Mensch, ganz ehrlich, hier weiß ich, das funktioniert, das läuft, ich zahle das zwar privat, ja, also wir haben eine hohe Zahl Selbstzahler, also darf man auch nicht denken, dass alle immer privat versichert sind. Ist nicht so, zumindest bei uns nicht so, sondern die Leute legen also bewusst auch dann das Geld auf den Tisch, weil sie einfach sagen, das hilft mir, das funktioniert. Hier kriege ich Gesundheit, ja, und das macht auch einfach dann Sinn. Und ich denke, so fühle ich mich damit auch wohl. Und wenn ich irgendwo an irgendeiner Stelle das Gefühl habe, es überschreitet meine Kompetenz, dann schicke ich auch ganz gerne weiter oder schicke an Kliniken oder spreche mit Kollegen zur Mitbeurteilung. Das funktioniert auch soweit sehr gut.
Super. Ja, Jens, wie sieht's bei dir
Axel,
aus?
wir beide haben ja keinen Hausarzt, wir brauchen ja auch keinen.
Ihr haltet euch ja selber gesund, ihr könnt das ja.
Selbstverständlich. Jens hatte letztens in seinem Instagram-Kanal die fünf Ärzte, die wir so nehmen. Und zwar die Sonne, die frische Luft, die Bewegung, die Ernährung. Das sind unsere Ärzte. Und von daher brauchen wir es nicht halt. Ne?
Genau,
So.
so geht Prävention, ja,
Ja,
richtig.
wir haben die Challenge, dass wir beide 120 werden und der Jens mit 120 noch auf dem Tennisplatz steht. Schauen wir mal.
Okay, gucken wir mal, ob ich das noch miterlebe. Ich weiß nicht, ob ich 120 werden
Wenn wir jetzt noch die TCM noch integrieren in unseren
will.
Lebensstil, Jens, wo
Ja,
soll es noch hingehen?
wo soll das
Dann
hinführen,
schafft ihr
ja?
das
Das locker.
Ja. Ja, wunderbar. Ja, ich glaube, das
Vielleicht
war
zum
eine.
Abschluss noch mal ein kurzes
Ja,
Thema.
gerne. Ja, klar.
Ich grätsch noch mal rein. Und
Ja.
zwar, du hast es vorhin auch erwähnt, diese vielen Arztkontakte, die wir in Deutschland haben im Vergleich zu Skandinavien. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber du kannst da gleich noch mal kurz drauf eingehen. Bist du nicht auch der Meinung, dass wir so ein bisschen mehr Gesundheitsaufklärung brauchen? Und zwar am besten schon in den Kindergärten, in den Schulen. Wir brauchen meiner Meinung nach ein Schulfach, was sich mit diesem Thema beschäftigt. Die Kinder müssen mündig aus der Schule herauskommen, damit sie als Erwachsene wirklich über ihre Gesundheit auch ein Stück weit selbst entscheiden können. Denn dann wissen die Menschen auch, dass sie bei einer Erkältung nicht zum Hausarzt gehen müssen, dass dieser Kontakt eigentlich unnötig ist, ne? Eine Erkrankung, in der auf der Ebene dauert eine Woche und mit Medikamenten 7 Tage, wissen wir, ne? Einfach, das sind einfach unnötige Arztkontakte, die dann natürlich in deinem Fall jetzt eher weniger, aber bei den Hausärzten dann wiederum das Problem ergeben, dass einfach die Praxen halt morgens voll sind und ja, man dann wie soll ich sagen, wie hat die Laura das in der letzten Episode genannt, die dann so eine Mischkalkulation machen muss, also die Leute, die sie mehr oder weniger mit Rezept schnell mal wieder rausschicken kann und auf der anderen Seite die Zeit sich rausschält dann für Leute, die wirklich mal diese halbe Stunde brauchen, die du gerade erwähnt hast.
Kann ich dir komplett bei allem zustimmen? Ja, also ich bin, ich finde es so unfassbar wichtig. Also ich habe ja auch 3 Kinder. Meine Kinder wachsen tatsächlich mit TCM natürlich auf, ja, aber auf eine Art und Weise, die die selber verstehen. Und wir machen viel präventiv und die haben ein wahnsinnig gutes Gespür dafür entwickelt. Also wir essen alle nur warm, ja, bis auf sonntags mal die Brezel, aber sonst schon. Wir trinken im Winter ganz viel Kraftsuppe und die können ihren Körper aber auch mittlerweile relativ gut lesen, sozusagen, auch solange, obwohl die noch klein sind, ja, oder relativ klein, und können halt sagen, Mama, ich habe da so ein bisschen was, kann ich den und den Tee haben, ja? Also was ich damit sagen will, ist nicht, dass meine Kinder jetzt da so super toll sind, sondern dass Kinder das wirklich super einfach lernen können, ja? Und wenn Kinder merken, Dinge funktionieren, auch mit jetzt in meinem Fall Akupunkturpunkten, ja? Die wissen dann auch, ja, okay, es gibt da so für Kinder so kleine Nadeln, wenn die irgendwas haben, weiß ich nicht, ja, dann stecken die sich oder sagen die, Mama, ich brauche da irgendwie eine Nadel, dann stecke ich die und dann sagen die nach 2 Stunden, ja, jetzt ist es wieder besser. Also was ich damit meine ist, Kinder haben ein ganz natürliches Interesse an ihrem Körper, an dem, was sie essen. Die wollen ausprobieren, die wollen schmecken, die wollen riechen, die wollen anfassen, ja. Und leider muss das aber zu Hause auch umgesetzt werden. Und ich kriege in so vielen Familien mit, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr zusammen essen. Ja? Und deswegen denke ich, also Aufklärung in den Schulen und in den Kindergärten maximal wichtig. Ja? Mir fallen auch 7000 Konzepte für Kindergärten schon ein. Ja? In Japan läuft das ganz anders, also wenn wir das nochmal so reinführen wollen. Ja? Da verstehen die Kinder, was sie essen, warum sie es essen, warum sie im Sommer anders essen als im Winter. Ja? Aber es braucht eben auch diesen Switch zu den Eltern rein, weil wenn Essen dann so aussieht, dass eine Fertigpizza in den Ofen kommt, dann der Fernseher angemacht wird und das Kind geparkt wird, ja, also deswegen, ich glaube, es ist an ganz vielen Stellen total wichtig, jetzt wirklich auch Veränderungen zu schaffen und nicht immer darüber zu reden, dass wir es gerne hätten und die Veränderung muss passieren, ja, da kommen wir alle nicht rum. Ob das als Schulfach in der nächsten Zeit irgendwann möglich ist, mein Wunsch wäre es, ich wäre der totale Befürworter. Wenn ich mir das deutsche Schulsystem aktuell angucke, weiß
Ja, es
ich es
wäre
nicht.
relativ einfach, ne, Axel, dann wir jetzt den Gesundheitsminister oder du wärst der Bildungsminister, ich der Gesundheitsminister, würden wir uns einfach mal zusammensetzen
Genau.
und überlegen, wie man das Thema lösen könnte. Aber offensichtlich ist das eben an vielen, vielen Stellen, wenn es um Gesundheit, Prävention, um diese
Bildung.
ganzen Themen, ja, wenn es darum geht, dann ist das offensichtlich oft auch nicht gewollt.
Ja, absolut, absolut. Und das ist wahnsinnig schade, weil es so einfach auch gehen würde.
Umso wichtiger, dass wir immer mal wieder solche Themen hier bei uns im Podcast diskutieren und auch diese Meinungen in die Welt nach draußen tragen. Und von daher war es auch wieder eine ganz, ganz wichtige Folge und wichtige Episode unseres Podcasts. Ich glaube, an dieser Stelle soll es das für heute gewesen sein. Sandra, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ist eine ganz tolle Folge.
Sehr
Jeder,
schön.
der jetzt schon zuhört, der darf es ruhig weiterempfehlen, denn ganz, ganz wichtige Sachen, die wir heute hier gehört haben. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Jens, auch vielen Dank an dich.
Kleine Abschlussepisode, nicht Episode, sondern Anekdote.
Ja.
Ich hab vor, boah, das ist jetzt bestimmt 25 Jahre her, habe ich in einer Physiotherapiepraxis gearbeitet und mein Chef damals hat auch mit TCM gearbeitet und er hat viel Nadeln gestochen, so in die Patellasehne oder überall, wo orthopädische Probleme waren. Und teilweise kamen die Patienten dann nach 1,5 Stunden aus der Kabine heraus, mit den Nadeln noch im Kniegelenk. Und fragten dann unsere Sprechstundenhilfe, ob das denn normal wäre, dass sie dort 90 Minuten in der Kabine verbringen müssen. Und naja, der Chef hatte einfach die Patienten vergessen.
Ja.
Okay.
Kommt vor, wenn man zu überlastet ist, wahrscheinlich.
Ja. Schöne Anekdote zum Schluss. Danke nochmal an euch beide. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Bis dann.
Bye
Tschüss.
bye. Ciao.
Und vor dem Abspann haben wir jetzt noch etwas für euch. Einen Gutschein der Firma Natugena. Natugena bietet hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Spitzenqualität. Das Sortiment von Natugena umfasst dabei Natur- und Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und verschiedene Kräuterextrakte und Vitalpilze. In Kombination und als Einzelpräparate. Mit dem Code 13197 bekommst du 10 € Rabatt auf deine erste Bestellung bei Natugena. Geht einfach auf www.natugena.de und löst euren Gutschein ein. Viel Spaß und beste Gesundheit, euer Jens und euer Axel.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.